Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Wir dürfen nicht vergessen, Christen sind eine Minderheit im Heiligen Land, in Jerusalem ebenso, auch in der Altstadt. Da gibt es zwar mehr davon als an anderen Städten, keine Frage, an der Via Dolorosa sind ja mehrere christliche Einrichtungen, aber immerhin noch eingebettet in eine muslimische Mehrheitsbevölkerung, die uns umgibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr gute Kontakte zu sehr vielen Nachbarn. Ich stehe aber auch nicht an, zuzugeben, dass es auch Nachbarn gibt, die das halt nicht verstehen, warum jetzt in dem so genau definierten muslimischen Viertel es auch christliche Einrichtungen gibt.
In der Sonntagsjause zum Palmsonntag begrüße ich einen Gast, der direkt am Ort des Geschehens der Karwoche lebt und arbeitet. Willkommen, Markus Bunja, Rektor im österreichischen Hospiz in Jerusalem.
Danke sehr für die Einladung.
Gleich zu Beginn wollen wir zwei technische Dinge sagen. Wir haben unsere Jause bereits im Februar aufgenommen, ganz einfach deshalb, weil Markus Bunja zeitlich auch begrenzt ist und nicht immer in Wien verfügbar ist für eine Aufnahme. Das heißt, wir werden auch jetzt keine tagespolitischen Aussagen treffen können, weil wir schlicht und einfach nicht wissen, wie es im März in Jerusalem aussieht. Und das Zweite ist, wir haben einen Ort gefunden für unsere Aufnahme. Das ist das Zimmer des Geschäftsführers des Medienhauses. Und da läuten aktuell gerade die Telefone heiß, weil die Spendenkampagne für Radio Klassik Stephansdom angelaufen ist. Und unsere liebe Assistentin Elisabeth Lesny muss regelmäßig abnehmen. Das heißt, wenn Sie ein bisschen etwas reinklingeln hören, dann sind das hoffentlich Hörerinnen und Hörer, die den Sender unterstützen wollen. Jetzt kommen wir aber zu dir, Markus. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist 1975 in Wien geboren, bist Priester der Diözese Eisenstadt und seit 20 Jahren im Heiligen Land. Dein Name ist ungarisch, aufgewachsen bist du aber in Pammer. Das ist ein kroatischer Ort im Burgenland. Und jetzt erklärst du bitte, woher du wie stammst, dich, damit wir uns auskennen.
Dass ich in Wien geboren wurde, war eher Zufall. Man hat es damals für sinnvoll erachtet, weil die gegen Ende der Schwangerschaft haben die jetzt gesagt, nein, das machen wir nicht in einem Landeskrankenhaus, gescheiter nach Wien und so. Aber meine Familie lebt seit nachweisbarerweise 1692 in diesem kleinen nordburgenländischen Dorf, das, wie du richtig sagst, kroatisch ist. Das heißt, mein Familienname Bubnar ist an und für sich kroatischer Herkunft und ist auch tatsächlich im alten Kroatischen, also in diesem Dialekt, das diese damaligen Einwanderer ins Burgenland gesprochen haben, eine Berufsbezeichnung. Und da geht es um diesen Dorftrommler. Ich kenne das noch aus meinen Kindheitstagen, das habe ich noch miterlebt, wenn der Bürgermeister, der Gemeinderat irgendeinen Beschluss gefasst hat, hat seinen älteren Herrn gegeben mit einer Trommel, der ist dann in jede Gasse reingegangen, hat Lärm gemacht, hat getrommelt, die Leute sind rausgekommen und der hat den Beschluss des Bürgermeisters verkündet. Also das war eine Berufsbezeichnung. Der Name wirkt ungarisch, weil es 1892 auf Seiten der ungarischen Reichshälfte, da gehörte das Burgenland ja dazu, so einen Erlass gegeben hat, dass man alle Namen, die jetzt, ich sage es jetzt mal so, nicht ungarisch genug ausgeschaut haben, halt magyarisiert werden. Da kommt das Y dann rein. Und unsere Familie war zu dem damaligen Zeitpunkt aufgeteilt auf Budapest und auf das Nordburgenland. Es gibt einen Zweig in Mattersburg und auch in Oberösterreich. Aber die sind im Grunde genommen alle mit diesem Familiennamen sind, mit höchster Wahrscheinlichkeit, mit denen in Budapest habe ich tatsächlich auch Kontakt, miteinander verwandt. Und wir wissen, so Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich diese Familie offensichtlich so ein bisschen aufgespalten. Also ein paar sind dann nach Ungarn gegangen, ein paar sind dann nach Oberösterreich gegangen und wie gesagt auch nach Mattersburg. Aber es gibt typisch burgenländisch in meiner Familie sowohl Ungarn, ungarische Wurzeln, kroatische Wurzeln, als auch deutsche. Also wenn ich jetzt an die Herkunftsfamilie meiner Großmutter denke, dann ist auf beiden Seiten, väterlicherseits und mütterlicherseits, eigentlich alles vorhanden. Da sind doch sehr typisch deutsche Namen. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Dorf Palmer liegt im Bezirk Neusiedl am See. Das ist auf Sichtweite zu Bratislava, der alten ungarischen Krönungsstadt. Man hat damals nicht wirklich am Land gewohnt, sondern man hat im Speckgürtel einer Residenz und Krönungsstadt gewohnt. Also das war durchaus schon was, zumindest in der damaligen Zeit der Monarchie. Nach dem Ende der Monarchie mit der Grenzziehung war die Wirklichkeit natürlich eine ganz andere. Also ich bin, wenn man so möchte, ein typischer Burgenländer.
Na, eine typisch altösterreichische Nikolaus.
Sehr richtig. Und darauf bin ich auch nicht ganz unstolz.
Ja, es passt doch gut zu dir. Wie kommt jetzt ein Eisenstädter Priester nach Jerusalem?
Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort, wenn ich so sagen darf. Man hat Ende 2003 einen neuen Rektor gesucht und ich war damals Student an einer französischen Hochschule für Bibelwissenschaft und Archäologie und bin eigentlich deshalb auf dieser Kandidatenliste für den neuen Rektor gelandet. Ich bin angerufen worden, angefragt worden, da hat es ein Informationsgespräch gegeben und ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich war damals schon sehr pragmatisch und habe mir gedacht, okay, obwohl ich erst 29 war, 28, die fragen mich jetzt. Also zu sagen, ich fühle mich nicht reif genug, machen wir das in 10 Jahren, das wäre ja nie passiert. Also wenn das Angebot ernst gemeint sein sollte und es kommt dann werde ich jetzt gefragt und nie wieder. Also insofern habe ich schon meine Bereitschaft damals bekundet, das zu machen, zumal ich ja das Haus schon über mehrere Jahre kannte, das Land, die politische Situation, aber trotzdem, ich habe keine Ahnung gehabt, worauf ich mich dann wirklich einlasse. Das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden.
Darüber sprechen wir noch, über deine Aufgaben, deine vielseitigen Aufgaben und Charismen. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie unser Jausentisch aussieht. Wir müssen etwas zugeben und eingestehen dieses Mal. Wir haben uns Unterstützung geholt. Und zwar aus dem ungarischen Pastoreum in Wien. Das ist eine Institution, das ungarische Priesterseminar, wo der berühmte Kardinal Mindszenty auch eine Zeit lang verbracht hat. Es liegt in der Boltzmanngasse gegenüber des Eisenstädter Wiener Priesterseminars, also das Eisenstädter Seminar ist jetzt mittlerweile auch in der Boltzmanngasse und ist direkter Nachbar der US-amerikanischen Botschaft. Und Pater Janosch Varga leitet sehr beherzt dieses Haus und wir haben ihn angefragt für ein Rezept um Bogaci. Ich sage jetzt Bogaci, du hast gesagt, deine Großmutter hat immer Bogacerl gesagt.
Das ist vielleicht typisch burgenländisch, dass man das so eingedeutscht hat aus dem Ungarischen. Also wir haben zu Hause immer von Bogacerl geredet.
Der Punkt ist der, dass Markus Bungner natürlich keine Bogaci selber backen konnte. Und ich habe es übernommen und das Rezept, dafür danken wir dem Pastoreum für dieses wirklich köstliche Gebäck. Wer Bogaci nicht kennt, wie würdest du die beschreiben, Markus?
Schwierig. Also was wir jetzt vor uns sehen, ist was Kleinformatiges, was auch schon mal primär wie ein Keks, es ist aber keiner. Du hast mir gesagt, in dem Rezept sind auch noch so Wurststücke, Salamistücke eingearbeitet worden. Das ist eine Sondervariation. Also wir wissen ja, es gibt verschiedene Formen von diesen Bogacen. Also ich finde sie ausgesprochen gut. Auf den ersten Blick würde es für jemanden, der es gar nicht kennt, ausschauen wie ein ganz normales Gebäck, das halt irgendwie mit einer Salami überstreut ist.
Käsekeks,
aber ich würde das jedem dringend ans Herz legen, wenn er irgendwo in Ungarn unterwegs ist, das auf jeden Fall zu suchen und zu probieren. Das ist etwas, was man als kleine Häppchen leicht zwischendurch verköstigen kann. Also ich habe es oft auch erlebt, dass das so als Appetithäppchen zum Aperitif gereicht wird, bevor man dann so am Essen weitergeht. Also vielseitig einsetzbar und auf jeden Fall sehr nahrhaft.
Ja, macht das Pastoreum immer. Es ist natürlich jetzt nichts für die Schonung der Figur. Das muss man sagen. Der Geschmacksträger ist eindeutig die Butter darin und natürlich darf in einem ungarischen Rezept kein Sauerrahm fehlen. Wir sagen jedenfalls Küssen im Seppen, danke Pater Janosch und danke Pastoreum. Und ich wollte eigentlich wissen, kochst du selber?
Ich koche an und für sich gern, weil es eine der ganz wenigen Möglichkeiten ist, wo ich wirklich mal abschalten kann, also das Hirn so auf Durchzug schalten kann. Das gelingt mir beim Kochen ganz gut. Ich mache es viel zu selten aus einem praktischen Grund. Bei mir ist es ein Zeitfaktor. Und es ist oftmals halt so, dass wenn ich mir denke, okay, ich hätte jetzt eigentlich Hunger, wir im Pilgerhospiz mit dem ganzen Beherbergungsbetrieb, wir haben natürlich Mitarbeiter auch in der Küche, dann ist es natürlich leichter und für mich jetzt zeitschonender, wenn ich einen Mitarbeiter bitte, halt irgendwas für mich zu essen zu machen. Und das Umgekehrte ist natürlich auch wahr. Wir leben ja im Orient. Ja? Also wenn ich jetzt großartig anfangen würde, bei mir in der Wohnung selber zu kochen, dann passiert sehr leicht, dass meine arabisch-palästinensischen Mitarbeiter das als Misstrauensvotum verstehen, dass ich es ihnen nicht zutraue, mir irgendwas Gutes halt auf den Tisch zu stellen. Also insofern, ich mache es gern, ich halte mich etwas zurück, aber es gibt, wie gesagt, zwei Gründe dafür.
Also das interessiert mich ja jetzt schon, weil wir ja auch ein Jausen-Podcast sind, wo wir auch immer was essen. Ist die Küche bei dir im Haus orientalisch? Koscher? Gibt es koschere Speisen? Gibt es auch was typisch Österreichisches? Was backt ihr im Café Triest? Ihr habt ja ein Wiener Kaffeehaus. Das möchte ich doch gerne einordnen. Und was schmeckt dir eigentlich am besten?
Um das Wiener Café Triest aufzugreifen, Triest natürlich deshalb, weil von Triest, dem Hafen von Triest, die ersten Pilgergruppen, Pilgerkarawanen ins Heilige Land gekommen sind. Also das war der Hafen der Monarchie in der damaligen Zeit. Da wollte man natürlich diese Verbindungslinie wieder aufgreifen. Da gibt es die typischen Klassiker, da gibt es einen Apfelstrudel, da gibt es eine Sachertorte und es gibt immer wieder auch Israelis, die genau deshalb zu uns kommen, weil sie halt das von ihren Großeltern her kennen, aus Erzählungen kennen und das dann halt in einem österreichischen Ambiente essen wollen. Aber man kann auch im Kaffeehaus essen. Kässpätzle, Schnitzel, eine Gulaschsuppe, auch eine Bretteljause ist im Programm. Also das ist sehr, wie soll ich sagen, überschaubar gehalten. Es muss ja gerade, wenn Pilgergruppen unterwegs sind, auch auf die Zeit geachtet werden. Eine Pilgergruppe hat ein Programm, das will sie natürlich absolvieren, klarerweise. Also da kann man jetzt nicht irgendwie ganz sophisticated jetzt, was Gott was macht. Wir haben hin und wieder als Tagesgericht einen Kaiserschmarrn, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie zeitaufwendig das ist, den vorzubereiten, wenn er wirklich frisch sein sollte. Und es geht oftmals halt bei einer Gruppe auch um Zeit und natürlich auch darum, dass die Qualität passt. Also da sind wir sehr vorsichtig.
Kaiserschmarrn gab es in einer anderen Sonntagsjause von Johanna Gossner vom Duo Minerva, die auch die Spendenaktion von Radio Klassik Stephansdom unterstützt. Und die ist Tirolerin und hat den gebacken nach dem Rezept von zu Hause.
Es war ganz witzig, das erste Mal, dass wir das als Tagesgericht angeboten haben, stand plötzlich Karl Habsburg bei uns im Kaffeehaus. Also noch klassischer hätte es ja nicht sein können. Er hat ihn auf jeden Fall auch gelobt.
Fein, also er hat nichts Orientalisches genommen.
Bei unseren Gästen ist es sehr abhängig davon, kommen die gerade ins Land, also direkt vom Flughafen zu uns, oder waren die beispielsweise schon 3-4 Tage vorher in Galiläa unterwegs. Also mein Erfahrungswert ist, so der typische Österreicher, Österreicherin, lernen gerne den Orient kennen, freuen sich an Hummus, Falafel und Bitter, aber nach 3-4 Tagen will man dann auch wieder was typisch Österreichisches haben.
Ja, da bin ich durchaus in dem Fahrwasser. Ich war bereits einmal im Hospiz zu Gast und habe auch einen Apfelstrudel gegessen, habe aber an den anderen Tagen wirklich die besten Falafel meines Lebens in Bethlehem gegessen. Das ging damals, ich war damals auch in Bethlehem gewohnt und das war ganz großartig. Also das habe ich nie wieder in der Qualität bekommen, also wie am Markt in Bethlehem.
Man merkt oft bei dem, was unsere Gäste bestellen, ob sie gerade ankommen sind oder schon längere Zeit unterwegs sind.
Du hast gesagt, es kommen auch israelische Gäste zu euch. Das heißt, es ist wirklich offen wie in einem Wiener Kaffeehaus und da kann ich, als wenn ich einfach so zwischen einmal in Jerusalem sein sollte, jetzt wenn die politischen Umstände es zulassen, einfach reingehen, meinen kleinen Braunen bestellen und auch Zeitung lesen.
Wir hatten jetzt während des Krieges natürlich unsere Öffnungszeiten ein klein wenig eingeschränkt. Wir haben sie mittlerweile wieder erweitert, weil wir sehen, dass internationale Fluglinien Tel Aviv wieder ansteuern. Das heißt, es kommen wiederum mehr Ausländer ins Land. Das sind natürlich keine Gruppen, das sind eher Einzelreisende und Familien. Und deswegen, ja, es ist offen. Also es kann jeder während der Öffnungszeiten das Kaffeehaus besuchen, das Dach besuchen, den Ausblick auf die Altstadt von Jerusalem genießen. Also innerhalb der Öffnungszeiten ist bei uns jeder herzlich gern willkommen und ich freue mich zu sehen, dass es auch klappt. Also Israelis, Palästinenser gleichermaßen, nicht nur aus unserer, wir sind ja in der Altstadt, im arabisch-muslimischen Viertel, also nicht nur aus der Nachbarschaft, wir haben auch immer wieder arabische Schulklassen aus Ost-Jerusalem bei uns zu Gast, die eben die Altstadt erkunden. Also das ist durchaus ein schönes Miteinander, das wäre jetzt herzlich übertrieben, aber es ist zumindest mal ein Nebeneinander, miteinander der manchmal verfeindeten Bevölkerungsgruppen, zumindest mal am selben Ort. Und das ist schon eine Besonderheit, gerade in der Altstadt von Jerusalem, wo ich das Hospiz, ohne übertreiben zu wollen, an erster Stelle sehe.
Du hast uns für das neue Ostermagazin des Sonntags in deine Lieblingsorte in Jerusalem mitgenommen, in einer Fotoreportage. Nimm uns einmal akustisch mit in deine Stadt.
Die Idee war, dass wir in Jerusalem natürlich so dieses typische Pilgerambiente versuchen zu zeigen. Also wenn jemand das erste Mal das Heilige Land besucht, dann weiß er zwar natürlich, dass es so etwas gibt wie einen Nahostkonflikt, aber das ist ja nicht das primäre Interesse oder sollte es zumindest nicht sein. Manches ist natürlich nicht zu übersehen, das ist einfach so, das ist dann etwas, was man als Verantwortlicher einer Gruppe halt erklären muss. Aber der primäre Fokus sind natürlich die heiligen Stätten selbst. Und die sollten zu ihrem Recht kommen, und zwar in der Kombination mit Pilgern als solchem unterwegs sein. Jetzt nicht nur in Jerusalem, sondern auch die anderen klassischen Orte, gerade auch im Norden um den See Genezareth herum, was ja landschaftlich vollkommen eindrucksvoll ist, auch nach Nazareth, auch nach Bethlehem, also so die wichtigsten Punkte. Wir haben uns in den letzten 2-3 Jahren, das Thema war alt, das Thema gibt es immer wieder, wir sind ein Pilgerhospiz, eine Pilgerherberge. Man kommt zu uns und zunächst einmal entsteht der Eindruck, naja, eher ein normales Hotel und Gästehaus. Und die Frage stellt sich aber, was ist der Unterschied zwischen einer Pilgerherberge und einem normalen Hotel? Und zu meiner Überraschung, ich habe mich in den letzten Jahren intensiver mit dem Thema befasst, gibt es sogar richtig meterweise Literatur zu dem Thema, weil sich ja nicht nur wir diese Frage stellen, sondern auch jüdische Pilgerherbergen, muslimische Pilgerhospize genau dieselbe Frage stellen. Es gibt tatsächlich eine Professorin in Haifa, die dazu publiziert, gar nicht mal so wenig. Und das ist auch eine Frage in der Tourismusbranche. Denn wir dürfen nicht vergessen, was wir jetzt als Tourismus kennen und bezeichnen, ist ja in seinen Anfängen Pilgern gewesen. Also man ist ja nicht irgendwo auf Sommerfrische zur Erholung gefahren, weil man dachte, man braucht jetzt einen Urlaub, was es ja nicht gegeben hat vor den Errungenschaften des modernen Arbeitslebens. Wenn man sich irgendwo auf den Weg gemacht hat, na, dann ist man halt gepilgert an einen heiligen Ort. Das ist der Ursprung. Und das haben wir auch so ein bisschen versucht in dieser Fotoserie, gerade wenn ich daran denke, dass ich sehr konsequent mit diesem Pilgerstab unterwegs bin und zu sehen bin, das haben wir versucht, da aufzunehmen. Es ist wirklich ein Ankommen, ein Zur-Ruhe-Kommen an den heiligen Städten und Zeit zu haben, den Ort auf sich wirken zu lassen. Raus aus der Hektik.
Also unbedingte Empfehlung, das Magazin, wenn man es ergattert, in einer der Kirchen bei uns in der Erzdiözese reinzuschauen oder dann zu bestellen. Wir werden jetzt am Ende der Sendung noch ansagen, wie das geht. Markus, du hast einmal, ich möchte fast sagen, eine Anekdote erzählt, als du beim lateinischen Patriarchen warst, das ist der Vertreter der katholischen Kirche in Jerusalem, hast du erzählt, das ist nicht immer ganz einfach und es kann auch schwieriger sein. Und der hat dann zu dir gesagt, haben Sie gedacht, dass es einfach ist bei Ihrer Adresse? Das Hospiz liegt in der Via Dolorosa. Du wohnst wirklich in der Straße, über die Jesus zu seiner Hinrichtung gegangen ist. Wie ist denn das Leben an der Via Dolorosa?
Für unsere Gäste überwiegt natürlich der Besuch Jerusalems, die heilige Stadt, die Nähe zu den heiligen Städten. Unsere Gäste sind im Normalfall aber immer nur so 3-4 Übernachtungen da. Ganz, ganz selten, dass jemand länger bleibt, weil er vielleicht einen Forschungsaufenthalt hat. Das heißt, man erlebt die Orte zwar intensiv, aber man erlebt viele Dinge, die sich im Hintergrund abspielen, nicht. Und manchmal bin ich auch geneigt zu sagen, Gott sei Dank nicht. Denn die Schwierigkeiten, die es geben kann, die täglichen Scharmützel, die es geben kann zwischen den Konfliktparteien, dieses Eindringen in die Nachbarschaft, das Kennenlernen von deren Lebensumständen und Situationen, ist schon nochmal ein ganz anderes Thema und für uns, für mich manchmal auch durchaus herausfordernd. Wir dürfen nicht vergessen, Christen sind eine Minderheit im Heiligen Land, in Jerusalem ebenso, auch in der Altstadt. Da gibt es zwar mehr davon als an anderen Städten, keine Frage. An der Via Dolorosa sind ja mehrere christliche Einrichtungen, aber immerhin noch eingebettet in eine muslimische Mehrheitsbevölkerung, die uns umgibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr gute Kontakte zu sehr vielen Nachbarn. Ich stehe aber auch nicht an, zuzugeben, dass es auch Nachbarn gibt, die das halt nicht verstehen, warum jetzt in dem so genau definierten muslimischen Viertel es auch christliche Einrichtungen gibt, wo es doch auf der anderen Seite auch ein christliches Viertel geben wird. Also ich habe das in meinen 20 Jahren öfters mal erlebt, dass durchaus Nachbarn auch mit Unverständnis begegnet. Die sind zwar durchaus dafür, dass wir Tourismus und damit auch Geld in das Viertel bringen und damit auch was zur Lebensqualität beitragen, dass wir Arbeitsplätze schaffen, alles kein Thema. Aber manchmal gibt es durchaus auch den Punkt, dass mich jemand gefragt hat, sag einmal, warum steht dein Haus nicht im christlichen Viertel, wo es hingehört, sondern da bei uns im muslimischen Viertel. Und wenn ich dann versuche halt zu erklären, naja, Via Dolorosa, es hat historische Gründe, wir sind jetzt durchaus schon ein Zeitalter da vor Ort, andere Einrichtungen noch mal länger. Das ist etwas, was nicht jeder versteht und wo ich sagen muss, in den letzten 20 Jahren hat sich da auch was verändert. Also als ich Student war, war das kein Thema, es war deutlich entspannter. Auch die in den letzten Monaten zugenommenen Übergriffe gegen christliche Einrichtungen, gegen Kleriker und so, all das erlebt im Moment gerade eine gewisse Zunahme. Die bemerke ich, sie beunruhigt mich jetzt nicht über Gebühr, weil das hat es immer wieder mal gegeben, in unterschiedlichem Ausmaß. Aber das sind Dinge, die der Besucher nicht mitkriegt. Und ich muss sagen, es ist gut so, weil wenn man 2-3 Tage zu Gast ist in Jerusalem, soll man auch den gedanklichen Freiraum haben, sich auf die heiligen Stätten zu konzentrieren und nicht auf die dahinterliegende Problematik.
Du hast aber gesagt, du hast sowohl Kontakte mit Juden als auch mit Muslimen.
Absolut, also sowohl was unsere Gäste angeht, auch Übernachtungsgäste, auch im Kaffeehaus, aber natürlich auch, ich meine, ich lebe 20 Jahre als Rektor, davor war ich ja in Summe zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch 2 Jahre lang als Student in Jerusalem, einmal an der Domitio, einmal an der Ecole Biblique. Natürlich kenne ich Israelis und ich kenne auch Palästinenser und ich bin auch mit Israelis und Palästinensern gleichermaßen befreundet. Während des Krieges ist es natürlich immer schwierig, wie soll ich sagen, sich nach beiden Seiten zu strecken und nach Möglichkeit beiden Seiten gerecht zu werden. Das ist seit dem Massaker noch einmal schwieriger geworden. Aber ich glaube, ich habe auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich eine Meinung zu diesem Massaker habe und auch zu dem, wer die Verantwortung dafür trägt, weil in den letzten Monaten seit dem 7. Oktober hier wirklich etwas passiert ist, was ich in all den Jahren noch nie erlebt habe. Lassen wir mal die Opferzahlen auf beiden Seiten beiseite. Das erste und tragischste und wichtigste Phänomen ist eben, dass das Vertrauen zwischen Israelis und Palästinensern, es war eh nur noch in Restbeständen vorhanden, weil das immer schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Aber was noch an Restvertrauen da war am 6. Oktober, ist jetzt mit dem 7. Oktober wirklich komplett weg. Also ich mache mir wirklich große Sorgen, auch wenn der Krieg zu Ende geht, auch wenn man Aufräumarbeiten, was auch immer da zu tun sein wird. Es wird wesentlich länger dauern, bis es diese Vertrauensbasis zwischen Israelis und Palästinensern wieder gibt, die dazu führt, dass man auch zu gerechten Lösungen kommen wird können.
Wie ist denn das Hospiz betroffen? Wie sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen?
Ich habe mehrere Raketenalarme auf Jerusalem miterlebt in den letzten Jahren. Insofern war das nichts Neues, dass wir einen Raketenalarmsignal, Sirenen und so erlebt haben. Aber was schon sehr anders war, das ist in der Vergangenheit hin und wieder halt passiert und man hat damit zu leben gelernt, aber dass wir wirklich in den ersten Tagen des Krieges 10 Tage lang mehrmals pro Tag so einen Raketenalarm hatten mit diesem Sirenengeheul, das macht schon was mit Menschen und auch mit mir. Also das geht ja niemanden spurlos vorüber. Also wir leben in einem Land, in einer Generation, die ja zum Glück keinen Krieg selber miterleben musste und das tun wir vor Ort. Danach war es wieder mal ruhiger geworden, immer wieder mal. Das Gästehaus stand damals fast komplett leer. Wir haben offen gelassen. Es haben sich einzelne Ausländer, die an Vertretungsbüros bei NGOs arbeiten, zu uns ins Kaffeehaus verirrt, aber natürlich sehr wenige. Viele unserer Mitarbeiter haben dann mal angefangen, ihren Urlaub zu konsumieren. Mittlerweile sind einige im unbezahlten Urlaub. Jetzt sind wir wieder dabei, Einzelne zurückzurufen, gerade wenn es darum geht, dass wir wieder mehr Übernachtungsgäste haben, das Kaffeehaus wieder länger offen hat. Aber das ist natürlich für die Mitarbeiter, sind das finanzielle Einbußen, keine Frage. Natürlich auch für das Hospiz, wobei ich habe ganz bewusst keinen Spendenaufruf gemacht. Die ersten Monate 2023 vor dem Massaker, vor dem Krieg waren ja sehr gut. Da sind ja viele Gruppen zu uns gekommen und davor ja ebenso, sobald man wieder reisen konnte nach Corona, wollten ja viele ihre geplante und oft aufgeschobene Reise nachholen. Also es ist zwar schwierig geworden, stimmt, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt das ausnutzen wollen, nur weil jetzt Krieg im Land ist und das Gästehaus leer steht, jetzt herzugehen und zu dramatisieren und zu sagen, uns geht es finanziell so schlecht, dass wir auf Spenden angewiesen sind. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Freilich davon abhängig, wie entwickelt sich es weiter. Aber ich gehöre nicht zu diesen Panikmachern, die dann eine ohnehin schon schwierige Lage versuchen, für unsere Gunsten zu nutzen. Das erschien mir sehr schäbig und das mache ich nicht.
Du hast aber auch einen Sozialfonds und Hospiz eingerichtet. Für wen? Warum?
Was komplett anderes. Den gibt es seit einigen Jahren. Ich habe das von Anfang an gemacht. Wir haben es dann vor ungefähr 15 Jahren institutionalisiert mit einem Sozialfonds. Es passiert ja doch hin und wieder, dass ich irgendwo eingeladen bin zu Vorträgen, Pfarrern, Gruppenvorbereitungen, keine Ahnung was, dass jemand zwischendurch, wenn ich irgendwo sein darf, mir was zusteckt und sagt, Herr Rektor, tun Sie was Gutes im Heiligen Land. Und das muss ja irgendwo auch systematisiert werden, verwaltet werden. Wir haben dann das ein bisschen professioneller aufgestellt, haben das genau definiert, wofür soll das sein. Und wir helfen, wenn es darum geht, Schulgelder abzudecken. Wir helfen jungen christlichen Familien beim Start ins Familienleben. Wir helfen bei Wohnraumsanierungen, auch bei Wohnraumbeschaffungen. Die Abwanderung von Christen aus Jerusalem ist ein großes Thema. Auch das hat wiederum politische Implikationen. Wir helfen bei medizinischen Notfällen. Und wir haben natürlich unsere erste Adresse, wenn man so möchte, in Gaza. Es gibt ja Katholiken auch in Gaza-Stadt, in einer kleinen Pfarre zur Heiligen Familie. Und mit der sind wir verbunden, aus einem praktischen, einfachen Grund. Einer meiner Vorgänger hat 1879 diese Pfarre gegründet. Damals als Missionsstation, also jetzt nicht um Einheimische zu missionieren, sondern halt für die Ausländer, die schon in Gaza lebten, als Kaufleute damals. Und aus diesen Ursprüngen ist die heutige Pfarre hervorgegangen. Das heißt, wir haben sie ins Leben gerufen. Wir helfen der Pfarre beim Überleben. So einfach ist es. Jetzt muss man fairerweise sagen, Gaza gewinnt gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, auch international. Und es versuchen Gott sei Dank viele zu helfen, auch mit finanziellen Zuwendungen. Also das läuft gerade gut. Die Frage ist, wie sieht es dann mit dem Wiederaufbau aus? Aber da ist sehr, sehr viel Aufmerksamkeit da. Wenn Gaza in den Medien ist, dann läuft das auch von selbst, da braucht es nicht uns, da haben wir unsere Ressourcen, uns um andere Projekte in Jerusalem zu kümmern. Aber es gibt ja auch, wenn ich so sagen darf, die Zeit zwischen den Kriegen, wo Gaza nicht ständig in den Nachrichten ist. Da versuchen wir halt so ein bisschen kontinuierlich am Ball zu bleiben für die verschiedenen Einrichtungen, Niederlassungen, Schulen, ein Heim für Behinderte, für Neugeborene, die diese kleine Pfarre alles selber stemmen muss inmitten einer muslimischen Mehrheitsbevölkerung.
Du hast im Hospiz auch Hilfe von Freiwilligen aus Österreich.
Richtig.
Wie kommt man zu dir? Wie wird man Freiwilliger und kann im Hospiz mitarbeiten?
Das läuft bei uns seit Wiedereröffnung 88 mit Beginn der 90er Jahre im Sinne eines Auslandszivildienstes. Der ist ja neu geregelt worden gesetzlich im Jahr 2016. Und das ist jetzt ein Freiwilligendienst nach dem Freiwilligengesetz, wird aber anerkannt als Auslandszivildienst. Wir haben früher mehr Volontäre im Haus gehabt, aber der Vorteil von Auslandszivis, / Freiwilligen, die wehrpflichtig sind, ist natürlich, dass die ein ganzes Jahr da bleiben. Das heißt, die Einschulung und Erfahrung gewinnen und Professionalität nimmt natürlich zu, wenn jemand länger da ist, im Vergleich zu Volontären, die vielleicht nur ein paar Wochen kommen wollen. Es gibt beides. Es gibt diese Auslandszivis und es gibt immer noch Volontärinnen, die vielleicht 2-3 Monate da sind, die aber, und dann fällt natürlich die Einschulung schon ein bisschen weg und fällt leichter, eine professionelle Vorbildung, dass sie zum Beispiel in einer Tourismusschule waren oder in einem Gastronomiebetrieb gearbeitet haben oder halt anpacken können oder so. Das ist ganz wichtig.
Dein Haus ist ja eine einzigartige Oase, kann man sagen. Es ist ja eine österreichische Oase in Jerusalem seit 1863. Kaiser Franz Josef eröffnete als König von Jerusalem das Haus, hat er eigentlich auch übernachtet Sein Kaiserzimmer.
Ja, 1869, vom 9. bis zum 13. November 1869, das weiß ich deswegen so genau nicht, weil es in mein Zierkissen eingestickt ist, sondern weil ich vor 2 Jahren den Reisebericht von dem begleitenden Priester bei der Kaiserreise neu aufgelegt und neu herausgegeben habe unter dem Titel Reise nach Jerusalem, Franz Josef, Politiker, Pilger, Privatier. Deswegen weiß ich so genau, ja, er hat bei uns übernachtet und seine Reise in das Heilige Land hat tatsächlich in der Monarchie so einen Pilgerboom ausgelöst, weil damals die großen Volkswallfahrten begonnen haben, wo so 200, 300, 400, 500 Leute sich gemeinschaftlich auf den Weg ins Heilige Land gemacht haben.
Da gibt es auch eine traurige Geschichte. Sein jüngerer Bruder Karl Ludwig ist gestorben, weil er hat nämlich Wasser aus dem Jordan getrunken, das verschmutzt war.
Ich glaube, die Wasserqualität an manchen Stellen des Jordan ist seither nicht besser geworden. Man kann natürlich im Jordan baden, das stimmt schon, aber da eher so näher an den Jordanquellen dran, also eher im Norden und nicht an der klassischen Taufstelle. Da kann man zwar auch ins Wasser gehen, wenn man das möchte. Aber der Jordan hat sich im Laufe der Zeit immer mehr verkleinert. Also zur Zeit Jesu war das ein wirklich großer, breiter, reißender Fluss. Das hat sich im Laufe der Zeit sehr, sehr verändert, aber das hat der Frömmigkeit keinen Abbruch getan. Ich würde eher an den Jordanquellen baden gehen oder halt in Jadenit südlich vom See Genezareth. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Ignaz Seipel auch dasselbe Schicksal erlitten hat, weil er war auch auf Heiliglandwallfahrt, hat auch im Jordan gebadet und sehr wahrscheinlich auch von dem Wasser getrunken. Nur er ist anders als der Erzherzog nicht unmittelbar dran verstorben, sondern halt mit ein paar Monaten Verzögerung, sodass es sich nicht nachweisen ließ, ob es wirklich damit in Verbindung stand. Aber ich glaube, das dürfte mehreren Leuten passiert sein.
Zur Erklärung, Prälat Ignaz Seipel war eine doch der historisch unglücklichen Figuren, die Priester waren und Politiker. Da hat die Kirche sehr daraus gelernt. Das gibt es seither nicht mehr, Gott sei Dank. Aber er hat mit eiserner Hand einige Jahre in Österreich regiert, in der Ersten Republik, und ist dann nach einer Wallfahrt gestorben.
Es war aber üblich, dass der armenische Patriarch von Jerusalem immer Wasser aus dem Jordan nach Wien gesandt hat, an den Kaiserhof, wenn eine Taufe anstand. Und das ist der Grund dafür, warum heute noch im armenischen Patriarchat in der Altstadt in diesem Audienzthronsaal des armenischen Patriarchen ein Porträt von Franz Josef und Elisabeth hängen.
Wir wollen aber festhalten, auch eine Taufe mit österreichischem Wasser ist gültig und Kinder sind nicht heiliger, wenn sie mit Jordanwasser getauft sind.
Sie sind natürlich berufen dazu, heiliger zu werden als andere möglicherweise, ja. Aber bei der Taufe selbst, wenn der Jordanwasser verwendet wird, fällt die Segnung des Wassers weg im Ritus, weil das Wasser ja bereits gesegnet ist. Also ich verwende immer Jordanwasser, wenn ich irgendwo Taufen habe, und ich erkläre das dann immer.
Das ist auch schön, und du bist ja auch an der Quelle, so im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt kommen wir gleich zu frömmeren Themen oder dich zur Heiligen Woche. Die Karwoche ist die heilige Woche für uns Christinnen und Christen. Wie läuft denn die Karwoche bei dir ab?
Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ich am Montag in der Karwoche noch einen Vortrag habe, eine Podiumsdiskussion in der Pfarre Korneuburg, gemeinsam mit dem Schlomo Hofmeister und einem Professor von der juridischen Fakultät. Das Thema lautet der Prozess Jesu. Das heißt, am Anfang in der Karwoche werde ich noch in Österreich sein, aber gleich am nächsten Tag dann zurückreisen am Dienstag. Wir erwarten doch ein halbwegs volles Haus, wenn ich so sagen darf, so hoffen darf. Und es gibt natürlich einerseits die Gottesdienste in der Grabeskirche und andererseits die Gottesdienste bei uns in der Kapelle.
Ich wollte immer schon wissen, ist die Grabeskirche deine Pfarrkirche in Jerusalem?
Nein, die Pfarrkirche, zu der wir gehören würden, also die Grabeskirche als solche, ist jetzt in dem Sinne nicht unsere Pfarrkirche, sondern die Pfarrkirche San Salvator von den Franziskanern. Also es ist eine Pfarre der Franziskaner, in der wir liegen, aber in der auch die Grabeskirche liegt, wenn man so möchte. Das ist historisch ein bisschen kompliziert bei uns. Und es gibt natürlich die Franziskaner mit dem Kustos, also dem obersten Franziskaner, der dort seine Gottesdienste hat, auch in der Grabeskirche. Und auf der anderen Seite den Patriarchen, der auch seine Gottesdienste in der Grabeskirche hat. Aber damit sich die alle nicht in die Quere kommen, auch mit den Griechen und den Armeniern, hat jeder von denen noch einmal in seiner Residenz eine eine weitere Kirche. Also bei uns würde das dann die Konkathedrale sein im Patriarchat. Aber wir haben unsere Gottesdienste im Hospiz immer zeitlich so gesetzt, dass wir mit den großen Gottesdiensten an den heiligen Stätten nicht kollidieren. Also es hätte jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt am Ende der Gründonnerstagsmesse, die bei uns in der Kapelle stattfindet, jetzt eine Ölbergstunde machen würde, wenn der Ölberg direkt vor der Haustür ist. Oder am Palmsonntag im Garten eine Palmsonntagsprozession nachstelle, während die richtige am Palmsonntagnachmittag vom Ölberg runtergeht. Bei vielen Pilgern ist es so, dass sie halt sagen, okay, ich möchte die Messe jetzt, den Gottesdienst in Deutsch miterleben, weil an den heiligen Stätten ist es oftmals so eine Mischung aus Latein und Arabisch und vielleicht Englisch. Das ist nicht jedermanns Sache. Die können zum Teil, weil das ja alte Liturgien sind, auch sehr lange dauern. Also haben wir vor langer Zeit schon angefangen, das halt so zu koordinieren, dass wir in Deutsch Gottesdienst bei uns in der Hauskapelle fahren und dann meinetwegen zur Palmsonntagsprozession gehen, zur Ölbergstunde gehen, in die Grabeskirche gehen, um dort dann an den Hauptfeierlichkeiten teilzunehmen. Für mich ist das jetzt immer wieder so eine Art Doppelprogramm. Also die Karwoche besteht fast nur aus Gottesdiensten, weil einerseits habe ich meine Verpflichtungen im Haus und andererseits auch im Patriarchat. Ich bin seit einiger Zeit ja auch Ehrenkanoniker der Grabeskirche und da muss man als Kanoniker den Patriarchen, den Kardinal Pizzaballa, eben bei seinen Gottesdiensten begleiten. Das ist so vorgeschrieben. Es gibt in der Grabeskirche den Status quo, da ist genau geregelt, wie viele Kanoniker müssen zu welchen Gottesdiensten wann anwesend sein und so wie es halt früher war, so ein bisschen links und rechts auf so kleinen Hockern daneben sitzen, wie es halt so früher die Thronassistenz bei einem Papst war oder so irgendwas. Also das ist in der Grabeskirche genau geregelt und das wird auch eingehalten. Also ich komme da auf sehr viele Liturgiestunden.
Also du bist eine Art Flügeladjutant des Patriarchen.
Ich fand es sehr interessant. Ich darf das noch nicht so lange machen, aber jetzt doch seit 2 Jahren. Ich fand das ganz interessant, weil mir ist es so nie aufgefallen. Also ich erlebe jetzt die Gottesdienste in der Grabeskirche, nicht nur, weil ich näher beim Bischof sitzen darf, aber aus einer ganz anderen Perspektive und verstehe wesentlich mehr von diesen dahinterstehenden Traditionen als jemals zuvor.
Du hast jetzt ein Ehrenamt angesprochen, das du da hast. Du hast auch einige Mitgliedschaften. Du bist im Orden der Ritter und Ordensdame vom Heiligen Grab zu Jerusalem und du hast andere Ehrungen erhalten. Also einem finde ich recht sympathisch. Du bist Auslandsösterreicher des Jahres 2019 und hast das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten 2023. Das ist nur eine kleine Auswahl. Was bedeuten diese Ehrungen? Gehen die an den Markus Bunja oder gehen die an den Rektor?
Interessante Fragestellung. Ich behaupte jetzt mal, wenn ich mich im Vergleich sehe mit den bisherigen Rektoren, und es wird ja auch welche nach mir geben, kann man diese Funktion des Rektors doch sehr unterschiedlich wahrnehmen. Also insofern wage ich schon mal die Behauptung, wir haben sehr viel getan, wenn ich das so sagen darf, ohne das jetzt überzustrapazieren. Ich habe sehr viel getan in den letzten Jahren. Alleine, wenn ich an die Baumaßnahmen, Neubauten, Renovierungen denke, aber nicht nur, wir standen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen, auch in der Corona-Zeit mit verschiedenen Rechtsprozessen, die wir führen müssen. Es ist sehr viel passiert. Vieles davon kriegt man in der Öffentlichkeit gar nicht so mit. Und wenn es dann doch an die Öffentlichkeit kommt und so eine Auszeichnung, so eine Ehrung ist ja im Grunde genommen nichts anderes, ist wie man stellt mal in die Öffentlichkeit, was da alles so passiert, dann freut es mich natürlich. Also ich bin da nicht anders wie jeder andere Mensch auch, dass es halt schön ist, dass man sich darüber freut, wenn die eigene Anstrengung, die eigene Arbeit auch von anderen wahrgenommen wird und entsprechend gewürdigt wird. Das ist ein sehr menschliches Anliegen, sage ich mal, weil wir alle kennen auch das umgekehrte Phänomen. Man bemüht sich, man strampelt sich ab für irgendwas und dann denkt man sich so, naja, okay, und sieht das jetzt auch irgendwer oder wäre es im Grunde genommen auch wurscht gewesen, hätte ich mich genauso gut auch zurücklehnen können die letzten Jahre über und ein Buch nach dem anderen schreiben, um meine intellektuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Oder nimmt man halt auch wahr, dass man wirklich bewusst versucht, dieses Haus, das uns anvertraut ist, auch auf ein solides Fundament zu stellen, sodass es auch zukunftsträchtig ist.
Da muss man sagen, du schreibst aber auch Bücher. Ich frage mich, wann du die Zeit dafür hast, aber du schreibst immer wieder Bücher. Das ist auch einmal zu erwähnen.
Ich habe vor 4 Jahren, glaube ich, mal angefangen, aus einer bestimmten Erfahrung heraus tatsächlich mal nach 15 Jahren mal angefangen, so Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen und bin dann wirklich selber ein bisschen erschrocken, weil ich mir gedacht habe, so, also das, was man gemeinhin so unter Work-Life-Balance versteht, ist das wohl nicht. Und seither versuche ich eigentlich auch ein bisschen dagegen zu steuern. Aber es ist leider bei mir so, ich bin leider Perfektionist und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch und dann mache ich es nicht irgendwie, sondern ich versuche es bestmöglich zu machen. Und das ist leider blöd, weil da stehe ich mir manchmal selber im Wege, weil ich eben mit manchen Zwischenergebnissen einfach noch nicht zufrieden bin und ich einfach weiß, ich kann mehr. Und deswegen bleibe ich bei manchen Sachen am Ball.
Ich bin ja Bezieherin deines Newsletters, den man über die Website bei euch auch bestellen kann. Da hat man ein bisschen den Eindruck, du bist doch eine Art Facility Manager, obwohl du das natürlich von deiner Ausbildung her definitiv nicht bist. Man muss der Rektor auch einmal eine Glühbirne auswechseln.
Theoretisch könnte das passieren. Also ich weiß auch, wie es geht, blöd gesagt. Ich weiß auch, wo unser Sicherungskasten ist. Ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie. Also mein Vater wäre sehr indigniert, wenn ich nicht wüsste, wie manche Sachen gehen. Meine Mitarbeiter sind manchmal überrascht, was ich dann doch alles wieder selber auch weiß. Aber auch hier, also wenn ich im Orient einem Mitarbeiter die Arbeit aus der Hand nehme, dann findet er das nicht gut. Es gibt im Orient so die klassische Aufgabenteilung, da ist der Chef und da sind die Handwerker. Und wenn der Chef jetzt selber Hand anlegt, dann ist das ein Misstrauensvotum, so ähnlich wie bei den Köchen, die dann halt in der Küche irgendwas machen. Also ich versuche dann so den Mittelweg zu finden. Aber die ganz dummen Sachen passieren eh in der Nacht, nach Mitternacht und am Feiertag, wo das Personal nicht da ist. Ja, da muss man dann eh auch wieder ran.
Wir haben eine Rubrik in der Sonntagsjause, um den Gast noch persönlicher vorzustellen. Das ist eine Art Word-Rap unter dem Titel Nachgefragt. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Serie.
Online oder Print?
Online.
Wasser oder Wein?
Nein.
Auto oder Öffis?
Beides.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Nockerl.
Hund oder Katze?
Hund definitiv.
Ja, da muss ich nachfragen. Du hast ja deinen geliebten Begleiter verloren vor einiger Zeit. Wann zieht denn wieder ein Hund im Hospiz ein?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Das Leben für einen Hund in der Altstadt ist doch eine eigene Herausforderung und ich überlege, ob es jetzt vielleicht mal was Kleinerformatiges sein sollte, damit ich auch mit dem Hund reisen kann. Aber ich glaube, da komme ich mir ein bisschen blöd vor.
Ich empfehle den Mops. Wir haben ja einen
Ah ja,
Mops.
okay.
8 Kilo darf im Flugzeug reisen, habe ich aber noch nie gemacht.
Ja, schauen wir mal.
Mein letzter Urlaub war.
Da muss ich jetzt nachdenken, weil das tatsächlich, ja doch, also im Sommer war ich das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal in meinem Leben im Lourdes und das hat mich sehr, sehr mitgenommen, möchte ich fast sagen.
War aber eigentlich eine Pilgerfahrt.
Naja, ich habe drumherum andere Orte besucht, deswegen habe ich jetzt gezögert, was ich jetzt zuerst nenne, aber ich muss ehrlich sagen, die Eindrücke in Lourdes haben mir zu denken gegeben und haben mich auch zu einem kleinen literarischen Erguss hinreißen lassen.
Mein Lieblingsfach in der Schule.
War Französisch.
Hat man gemerkt, nachher im Studium bist du auch an eine französische Hochschule gegangen. Ich lese gerade.
In Vorbereitung auf die Pfarre in Korneuburg von Josef Blinzler, der Prozess Jesu.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Ich denke oft und sehr gerne an die Seherkinder von Fatima, allerdings auch an meinen zweiten Namenspatron, den Marko Krzyzewski.
Was hat der gemacht?
Er hatte die Besonderheit, dass er tatsächlich genauso wie ich beide Vornamen für mich hat, also Markus Stefan, also auch meinen zweiten Vornamen. Und das ist halt so ein bisschen die slawische Seele in meiner Brust, also die kroatischen Wurzeln. Da kommt so ein bisschen der Nationalstolz mit mir durch, glaube ich.
Teamplayer oder alleine?
Ich habe mit einem Team zu arbeiten. Am Ende habe ich es doch ganz gerne, wenn wir alle meiner Meinung sind.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Ein Freund von mir, auch Kleriker, hat vor kurzem mal gesagt, wir pflanzen uns nicht fort.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für ein gutes Sushi.
Das will ich Jesus fragen.
Warum? dauert es so lange, bis der Nahe Osten wirklich zu einer belastbaren Lösung kommt.
Nach diesem Wordrap haben wir noch einen kleinen Zusatzbonus. Wir verraten immer ein Geheimnis unseres jeweiligen Gastes. Du hast auch ein kleines Geheimnis mitgebracht, das du uns anvertraust. Und das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause.
Werbung.
Halleluja! Der Tod ist nicht das Ende. Wir feiern das Leben mit unserem neuen Ostermagazin. Pilgern Sie durch Jerusalem, bauen Sie eine klappernde Ratsche und trinken Sie mit uns ein Osterbock. Feiern Sie mit und bestellen Sie Ihr kostenfreies Exemplar per E-Mail an abo@dersonntag.at. Markus, du willst uns ein Geheimnis anvertrauen, das doch wirklich erstaunlich und interessant ist.
Das hat damit zu tun, dass das Heilige Land ja eigentlich gar nicht flächenmäßig so groß ist. Und dass trotzdem, wenn man es vom Norden bis zum Süden hin durchwandert, man unterschiedliche Vegetations- und Klimazonen erlebt. Also im Norden glaubt man absatzweise meist im Schwarzwald, im Süden hat man dann die Wüste. Und das Heilige Land ist umgeben an jeder Seite, wenn man so möchte, von jeweils einem Meer. Dem Mittelmeer, dem Roten Meer und dem Toten Meer. Aber man könnte eigentlich sagen, ja super, da kann man ja an jedem freien Tag in irgendein anderes reinspringen. Das kann ich eben nicht, weil ich nicht schwimmen kann. Also ich habe es nie gelernt. Es geht noch so halbwegs am Toten Meer. Aber auch da mit gewissen Abstrichen würde ich mich jetzt nicht allzu weit raustreiben lassen. Ich habe es in meiner Kindheit immer wieder mal versucht und bin dann für mich zu dem Ergebnis gekommen, das wird nichts. Aus dem einfachen Grund, ich kann das nicht, also so mental, also ich brauche immer so einen festen Boden unter mir, also ein stabiles Fundament, also mich da irgendwie in so einem schwerelosen Zustand zu wissen, macht mich irgendwie sehr, sehr unentspannt. Also ich glaube, das hängt auch mit dieser Tendenz zum Rationalen zusammen, der bei mir doch ausgeprägt ist. Also ich kann das nicht, mich da irgendwo so ohne Kontakt, ohne Bodenhaftung, das funktioniert nicht.
Gut, wir hoffen, wenn irgendwann einmal in der Zukunft die Situation eintritt, dass du ins Wasser kommst, dass eine gute Schwimmweste mit dabei ist, die dich sicher oben hält.
Bei meinen Flügen denke ich mir manchmal, es wäre blöd, über Mittelmeer abzustürzen, das zu überleben und dann zu ertrinken, weil ich nicht schwimmen kann.
Vielleicht solltest du so eine Trillerpfeife haben wie bei Titanic, mit der man sich dann bemerkbar machen konnte. Und da wurden doch einige Leute noch rausgefischt aus dem Wasser, weil sie dann pfeifen konnten.
Und da bin ich der Meinung, dass auf der Planke noch genug Platz gewesen wäre.
Dann wäre es aber nicht so dramatisch am Ende gewesen. Markus Bunja. Danke fürs Mit-Dabei-Sein in der Sonntagsjause. Wir denken an dich und Jerusalem, alle Gebete ins Heilige Land.
Danke.
Und noch einmal der Hinweis, dass Markus Bunja uns seine Lieblingsorte in Jerusalem im neuen Ostermagazin des Sonntag zeigt. Das Rezept für die Bogaccia und Fotos zur Folge gibt es in den Shownotes der sonntag.at/podcast.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.